Naja, der Stellenwert der Ethik in der Medizin wird wahrscheinlich aus der Perspektive unterschiedlicher Beteiligter unterschiedlich bemessen. Aber um mal ein Beispiel zu geben, als ich studiert habe Medizin, da war die Ethik in der Medizin, Themen der Ethik in der Medizin, noch kein verpflichtender Bestandteil der Lehre im Medizinstudium. Anders übrigens als in Großbritannien, wo ich auch studiert habe. Dort war es bereits Ende der 1990er Jahre Pflichtbestandteil. Wenn Sie heute auf die Lehre der Medizinstudierenden schauen, dann stellen Sie fest, dass ethische Fragen in der Medizin nicht nur verpflichtender Bestandteil der Lehre, sondern eben auch der Prüfung sind. Und das wäre so ein Beispiel dafür, dass Ethik in der Medizin, zumindest in der medizinischen Ausbildung, als einen höheren Stellenwert hat als in der Vergangenheit. Um vielleicht noch ein zweites Beispiel zu nehmen, das mich auch in meiner Arbeit sehr beschäftigt. Wir haben, Sie hatten es angesprochen, die ethischen Herausforderungen im Kontext der Patientenversorgung. Und wir haben ja in Deutschland seit Ende der 1990er Jahre die Situation, dass sich sogenannte klinische Ethikkomitees, die klinische Ethikberatung, gegründet hat. Das heißt, es gibt Anlaufstellen an vielen Kliniken, auch an anderen Gesundheitseinrichtungen, Pflegeheimen und zunehmend übrigens auch ambulant, an die sich Patienten, Angehörige, aber natürlich auch Vertreter unterschiedlicher Berufsgruppen wenden können, wenn sie ein ethisches Problem oder einfach auch eine Unsicherheit, eine Frage dahingehend haben. Das wäre ein zweites Beispiel für die gestiegene Relevanz der Ethik in der Medizin.
Jetzt haben Sie schon zwei Beispiele angesprochen. Welche zentralen ethischen Konflikte gibt es denn gerade in der Medizin?
Oh, da gibt es eine Vielzahl. Ich kann vielleicht am ehesten die nennen, die mich in Forschung und auch in der praktischen Tätigkeit beschäftigen. Ein großes Thema ist natürlich immer die Frage des ethisch angemessenen Umgangs bei der Versorgung von Menschen in der letzten Lebensphase. Wir hatten das Thema Intensivmedizin. Sie wissen, dass natürlich viele Menschen auch die Sorge haben, in der letzten Lebensphase an Apparaten, wie es dann so schön heißt, zu hängen und nicht einen natürlichen oder ihnen anderweitig angemessenen Tod sterben zu können. Das wäre eine ethische Frage, eine ethische Herausforderung, die sich eben auch deshalb stellt, weil sich die Rahmenbedingungen in der Medizin natürlich verändert haben. Das sind zum einen medizinisch-technische Rahmenbedingungen. Es ist schlichtweg mehr möglich. Und was möglich ist, da steht natürlich auch immer zur Diskussion, ob es gemacht wird. Und das andere sind natürlich Interessen, beispielsweise finanzielle Interessen, die sich zum Beispiel im Kontext auch der Beatmung von Menschen auf Intensivstationen geben. Es gibt natürlich eine Vergütung beispielsweise für die Beatmung. Und es gibt durchaus Kritiker, die behaupten, und dafür gibt es auch empirische Belege, dass nicht jede Beatmungsstunde, die durchgeführt wird, zum Wohle des Patienten ist, sondern aus anderweitigen, zum Beispiel in finanziellen Interessen durchgeführt werden. Und das können Sie sich vorstellen, birgt natürlich Konflikte, die auch aus ethischer Perspektive relevant sind.
Sie haben jetzt schon von, ich sag mal, Praktiken gesprochen, was möglich ist. Man kann ja immer verschiedene Betrachtungsweisen ansetzen. Man kann sagen, okay, ich will da rein medizinisch rangehen oder ich will da rein ethnisch rangehen. Wo ist denn der Unterschied oder wie unterscheiden sich denn diese beiden Betrachtungen? Wo gibt es da Konfliktfelder?
Also zunächst einmal würde ich in Frage stellen, dass Sie als praktisch tätiger Arzt rein medizinisch handeln können, denn letztendlich ist ja der Auftrag, den wir als Ärztinnen und Ärzte haben, zum Wohle des Patienten zu handeln und das mit Hilfe von medizinisch-technischen Fertigkeiten, Instrumenten, Interventionen. Aber in dem Wohl des Patienten steckt natürlich ein ethisch relevantes Prinzip, das Prinzip des Patientenwohls schon drin. Das heißt, wenn Sie eine Entscheidung treffen, ob Sie eine Maßnahme durchführen oder nicht, das wäre die Indikationsstellung, die Ärztinnen und Ärzte sich tagtäglich stellen, dann können Sie vielleicht den Unterschied zwischen medizinisch und ethisch dahingehend erklären, dass Sie sich einerseits fragen müssen, welche medizinische Maßnahme führt denn oder kann denn zu dem von mir gewünschten Ziel führen? Also beispielsweise die Frage, was kann ich denn mit einer künstlichen Beatmung bei diesem Patienten, bei dieser Patientin bewirken? Es kann medizinische Konstellationen geben, in denen Sie feststellen, dass Sie Menschen beatmen, aber der Sauerstoff, den sie letztendlich in den Blutkreislauf bringen wollen, gar nicht dort ankommt. Aus Gründen, die wir jetzt nicht weiter ausführen wollen, das würde zu weit ins Detail gehen. Sie können aber die gleiche Frage oder die in der gleichen Situation, nämlich im Rahmen der Indikationsstellung, und ich denke, Sie müssen sich auch die Frage stellen, welches Ziel verfolge ich mit einer Maßnahme? Und da geht es letztendlich um das Therapieziel, um die Frage, wie Sie Wohl, unter anderem Wohl des Patienten definieren. Natürlich auch um die Frage, was Patienten wollten in einer solchen Konstellation oder was sie mutmaßlich wollten. Und dann haben Sie, wenn Sie so wollen, den ethischen Teil der Indikationsstellung. Sie sehen also, es ist konzeptionell durchaus zu trennen, aber es gibt in der Praxis natürlich eine Engführung.
Sie selbst forschen tatsächlich oder beschäftigen sich mit diversen Interessenkonflikten, die jetzt in der Medizin aufploppen. Wir haben jetzt einige schon angesprochen, aber in Ihrer Forschung, welche schauen Sie sich genau an?
Ich glaube, da ist nochmal wichtig, dass wir den Begriff von Interessenkonflikte definieren. Das, was ich bisher beschrieben habe, sind ethische Konflikte, die sich zum Beispiel daraus ergeben, dass Sie, wenn Sie dem Patienten wohl Rechnung tragen wollen, sie eine bestimmte Vorstellung haben von dem, was gut ist. Gut ist, wenn Patienten länger leben, wäre so eine Vorstellung vom Wohl. Jetzt kann das aber sein, dass die Patientin, der Patient gesagt hat, für mich ist wichtig, dass ich in einer bestimmten Situation nicht leide, auch wenn das verbunden ist mit der Verkürzung von Leben. Und dann haben sie einen Konflikt, aber nicht einen Interessenkonflikt in dem Sinne, in dem ich ihn gleich erläutern werde, sondern dann haben sie einen Konflikt zwischen verschiedenen ethischen Prinzipien, dem Patienten, der Patientenautonomie, der Patientenselbstbestimmung einerseits und dem Patientenwohl andererseits, wobei es jetzt auch Menschen gibt, die sagen, können wir überhaupt das Patientenwohl definieren, ohne nicht auch den Wunsch, den Willen der Patienten einzubeziehen. Jetzt kommen wir zu der anderen Form oder des anderen Konzepts von Interessenkonflikten und das ist in der Regel wie folgt definiert. Da geht es letztendlich um Situationen, in denen beispielsweise Ärztinnen und Ärzte, es gibt aber auch andere Berufsgruppen, einem sogenannten primären Interesse verpflichtet sind. Das wäre in der Versorgung wieder das Patientenwohl, das hatten wir schon, das könnte in der medizinischen Forschung das Ziel sein, valide Forschungsergebnisse zu generieren. Das könnte in der Lehre, in der medizinischen Lehre sein, objektiv Lehre zu vermitteln. Und es kann nun Situationen geben, in denen es aber noch andere sogenannte sekundäre Interessen gibt. Das könnte beispielsweise das Interesse sein, Kooperationen mit pharmazeutischen Unternehmen einzugehen, um Forschung überhaupt durchführen zu können. Wir haben ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit die Situation, dass Forschung vor allem in der Medizin in Kooperation mit pharmazeutischen Unternehmen stattfindet. Und das wäre ein sekundäres Interesse, also finanzielle Unterstützung in solchen Kooperationen einzuwerben. Und das wäre auch kein schlechtes Interesse. Das ist häufig das Missverständnis, denn seien wir ganz klar, wenn diese Kooperation und diese Zuwendung nicht erfolgen würde, dann hätten wir vieles an therapeutischem Fortschritt nicht. Das Problem, und darauf zielt jetzt der Interessenkonflikt ab, entsteht dann, wenn die sogenannten sekundären Interessen dazu führen oder dazu führen könnten, die primären Interessen zu kompromittieren. Also beispielsweise jetzt auf die Forschung bezogen, wenn Sie aufgrund der Finanzierung, die Sie erhalten in einem Forschungsprojekt durch ein pharmazeutisches Unternehmen, Ihre Publikation so schreiben, dass Sie nur Ergebnisse auswählen, die günstig sind aus der Sicht des Geldgebers oder die Ergebnisse, die vorliegen, diskutieren im Sinne des Geldgebers. Das wäre ein nicht nur ein Interessenkonflikt, sondern das wäre sozusagen eine Situation, in der wir häufig übrigens unbewusst verzerrte Urteile im Prozess der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen treffen. Solche Situationen, in denen eben ein Risiko für solche verzerrte Urteile besteht, die werden als Interessenkonflikte bezeichnet. Sie merken schon, ein ganz schön komplexes Konstrukt, aber ganz wichtig auch abzugrenzen von dem, was wir eingangs angesprochen haben, den ethischen Konflikten.
Eine Gruppe, die immer gern genannt wird, wenn es um Interessenskonflikt in der Medizin geht. Und gerade um diese Urteile, die Sie jetzt angesprochen haben, ist ja der Begriff der Ethikkommissionen, der da immer wieder aufploppt als so eine halb, nicht ganz zu verstehende Institution, für den Laien zumindest. Deswegen die Frage an Sie, welchen Einfluss haben denn solche Kommissionen?
Ja, die Ethikkommissionen, die übrigens abzugrenzen sind von den Ethikkomitees, die ich gerade genannt habe zu Beginn, das waren ja Gremien, die sich mit ethischen Fragen in der Patientenversorgung befassen. Ethikkommissionen befassen sich mit ethischen Fragen der Forschung, und zwar der Forschung mit Menschen in der Regel. Es gibt auch Tierethikkommissionen, aber ich beziehe mich jetzt mal in meine Ausführungen zur Forschung mit Menschen. Und für die Arbeit von Ethikkommissionen gibt es zunächst mal ganz unterschiedliche Grundlagen. Wenn Sie in Deutschland beispielsweise ein neues Arzneimittel prüfen wollen oder ein neues Medizinprodukt, dann gibt es hierfür einen gesetzlichen Rahmen. Und der gesetzliche Rahmen besagt unter anderem auch, dass Sie Ihr Vorhaben bei einer Ethikkommission einreichen müssen. Und dort wird es geprüft. Unter unterschiedlichen Gesichtspunkten. Das Erste, das mag viele überraschen, aber natürlich prüft die Ethikkommission auch, ob die Frage, die untersucht werden soll, mithilfe der vorgeschlagenen Methode überhaupt angemessen beantwortet werden kann. Denn was wir natürlich nicht wollen und was auch ethisch gar nicht vertretbar wäre, wäre Forschungsvorhaben, die schon in der Anlage, also aufgrund der gewählten Methodik, die Frage, die verfolgt werden wollen, nicht beantworten können. Das wäre ja unzumutbar für alle Beteiligten. Sie hatten jetzt das Thema Interessenkonflikte angesprochen. In Bezug auf Interessenkonflikte würde die Ethikkommission zum Beispiel im Rahmen einer Kooperation zwischen den Forschenden und der pharmazeutischen Industrie auch prüfen, welche Kooperationsvereinbarungen bestehen. Und wenn beispielsweise erkennbar Vereinbarungen bestehen, die die Veröffentlichung von Daten kompromittieren würde. Es gibt natürlich dann immer auch Aspekte, was Vertraulichkeit angeht, was geistige Eigentum bzw. die Interessen der Firmen angeht. Dieser Aspekt muss auch berücksichtigt werden, aber es muss eben gewährleistet sein, dass die Forschungsergebnisse letztendlich auch öffentlich zugänglich sind. Und das wäre ein Aspekt, auf den die Forschungsethikkommission schaut, indem sie sich beispielsweise die Kooperationsvereinbarung, den Vertrag anschaut, prüft und übrigens nicht nur natürlich aus der Perspektive von Medizinethikern oder klinisch tätigen Kolleginnen und Kollegen, sondern da sind auch Juristen dran beteiligt.
Jetzt haben wir viel über Interessenskonflikte gesprochen, einer Ihrer Forschungsschwerpunkte, aber ich würde gerne noch auf einen anderen gehen, zum Beispiel die Aufklärung, Beratung und Entscheidungsfindung, also quasi die Unterstützung, sage ich jetzt mal, von Patientinnen und Patienten. Wie sieht denn das in der Praxis aus?
Ja, zunächst mal ist das ein weites Feld für klinisch-ethische Fragestellungen. Wenn Sie erstmal die Verbindung vielleicht zu dem herstellen, was wir gerade besprochen haben, sind Interessenkonflikte auch wichtig für die Aufklärung und Beratung. Denn Sie können sich vorstellen, dass wenn ich als Arzt oder Ärztin Interesse daran habe, eine bestimmte Maßnahme durchzuführen, beispielsweise weil ich Interesse daran habe, möglichst viele Fälle zu sammeln, damit ich diese wissenschaftlich publizieren kann, dann kann das mein Urteil dahingehend verzerren, dass ich in der Aufklärung nicht über alle verfügbaren Optionen informiere, sondern diese eine besonders hervorhebe oder nur darüber informiere. Das wäre sozusagen ein Beispiel, wo Interessenkonflikte und das von Ihnen genannte Thema der Aufklärung von Patientinnen und Patienten miteinander verknüpft werden. Das Thema insgesamt ist natürlich viel größer. Ich fange mal ganz basal an. Wir haben ja auch rechtliche Vorgaben, was die Aufklärung und informierte Einwilligung angeht. Das fußt letztendlich auf der Idee, ganz basal, dass Menschen eben auch in Bezug auf Gesundheitsbelange informiert und selbstbestimmt Entscheidungen treffen können sollen. Jetzt haben wir aber ein großes Problem bei der Umsetzung. Denn es ist umstritten und auch auf der Grundlage von empirischen Untersuchungsergebnissen umstritten, die zum Beispiel zeigen, dass vielfach Information nicht verstanden wird, nicht erinnert wird. Es ist also die Frage, wie befähigen wir denn Patientinnen und Patienten tatsächlich selbstbestimmt entscheiden zu können oder noch weitergehen, wie bekommen wir überhaupt heraus, wie viel eine Patientin, ein Patient teilhaben möchte an einer Entscheidung. Da gibt es Modelle. Das in Deutschland wahrscheinlich bekannteste ist das sogenannte Modell von partizipativer Entscheidungsfindung oder Shared Decision Making, also Vorschläge, wie ich das kommunikativ gestalte. Und was Sie dann eben auch sehen, ist schon eine enge Verbindung von ethischen Herausforderungen und kommunikativen Herausforderungen. Denn es hilft ja nichts, wenn Sie etwas als richtig erkannt haben, aber es auf der Ebene der Kommunikation nicht umsetzen kann. Das wäre dann ein letzter Schwerpunkt, der mich auch in der Forschung beschäftigt, was die Aufklärung und Einwilligung angeht, sind die Situationen, in denen Patienten nicht mehr selbst entscheiden können. Das ist ja beispielsweise aufgrund von Demenzerkrankungen, aber auch, wir hatten bereits die Intensivstation angesprochen, eine gar nicht so seltene Situation. Und wir haben in Deutschland ja seit vielen Jahren, auch inzwischen gesetzlich seit 2009 begründet, die sogenannten Patientenverfügungen, das heißt die Möglichkeit, vorauszuverfügen, was ich in bestimmten Situationen an Therapieverfahren möchte oder nicht möchte. Das große Problem besteht jetzt darin, und damit möchte ich auch schließen, hier und jetzt zu entscheiden, was ich in einer bestimmten Situation möchte. Wenn wir uns hier zu überlegen, was denn so passieren könnte und was ich dann möchte oder nicht möchte, dann stehen wir vor einem nicht unerheblichen Problem. Zum Beispiel, wenn uns gar nicht die Informationen vorliegen, was denn typisch wäre, welche Fragen denn typischerweise beantwortet werden müssen und welche Häufigkeiten zu berücksichtigen wären. Und da ist ein Konzept, ein Modell, was wir in Halle tatsächlich jetzt gerade auch in der Kooperation mit dem Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaften, Frau Professorin Meyer, zusammen untersuchen, ein neues Modell, ein neues Vorhaben zur Erstellung von Patientenverfügungen, das sogenannte Advanced Care Planning, Behandlung im Voraus planen, könnte man es übersetzen. Wir wollen versuchen, in den nächsten 3 Jahren herauszufinden, ob eine strukturierte Beratung von Menschen in Seniorenheimen, in Pflegeheimen, zu bestimmten Situationen, die eintreffen können, wenn sie nicht mehr entscheiden können und dann die Dokumentation dieser Wünsche, ob die zum Beispiel dazu führt, dass sie weniger ins Krankenhaus eingewiesen würden und insgesamt natürlich, ob die Wünsche, die sie haben, besser erfüllt werden, als das bisher der Fall ist.
Schwieriges Thema, definitiv. Eine letzte Frage hätte ich noch, nämlich was Aktuelles. Kürzlich erschien ja im Stern ein Ärzteappell von mehr als 200 Ärzten und Ärztinnen, in dem eine Reformierung oder gar eine Abschaffung des Fallpauschalensystems gefordert wird. Also es ist eine Kritik an der Ökonomisierung der Krankenhäuser. Und bereits vor 2 Jahren wurde der sogenannte Klinikkodex oder der sogenannte Ärztekodex veröffentlicht, in dem die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin fordert, die ärztliche Pflicht zur Heilung der Patienten wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Was ich mich da gefragt habe, ist ja, sollte nicht durch den Hippokratischen Eid die oberste Pflicht der Mediziner sowieso schon sein, die Heilung des Patienten an erster Stelle zu setzen? Wie blicken Sie vielleicht auch als Wissenschaftler und mit einem ethischen Blick auf so eine Entwicklung?
Na, also zuallererst ist ja auch Aufgabe der Medizinethik aufzuklären und ein großes Missverständnis besteht darin, dass der Hippokratische Eid heute noch von Ärztinnen und Ärzten geschworen wird. Das ist natürlich nicht so an keiner Stelle und das ist vielleicht auch ganz gut so, denn der Hippokratische Eid ist ja ein Dokument, das zwar wichtige Aspekte enthält, aber eben auch Zeugnis seiner Zeit ist und vieles, was im Hippokratischen Eid drinsteht, würden wir heute so nicht mehr umsetzen. Ein Punkt ist zum Beispiel eigentlich eher was nicht drin steht, nämlich der Respekt vor der Patienten-Selbstbestimmung. Dieser Aspekt kommt im Hippokratischen Eid gar nicht vor. Der Punkt, den Sie aber machen, ist ja die Frage, worin sind diese Berichte im Stern oder eben auch der von Ihnen genannte Kodex begründet? Und ich würde einfach das darauf zurückführen, dass eine Sensibilisierung, eine zunehmende Sensibilisierung dahingehend besteht, dass finanzielle Interessen, und das sind häufig institutionelle Interessen, Interessen der Kliniken, die eben sehen müssen, dass ihre Finanzierung weiterhin stabil bleibt, indem ausreichend Patientinnen und Patienten behandelt werden, dass diese finanziellen Interessen im Einzelfall, aber auch insgesamt die Entscheidung zum Wohle des Patienten gefährden. Ganz klassisches Beispiel auf der Einzelfallebene wäre, wenn ich mir überlege, ob eine Patientin, ein Patient noch einen Tag länger auf der Station bleiben kann, weil sie oder er vielleicht noch nicht ganz fit mir klinisch erscheint. Ich aber auf der anderen Seite auch weiß, dass Patienten in dieses Bett aufgenommen werden könnten und damit auch wieder, wenn Sie wollen, einen neuen Fall und eine neue Fallpauschale generiert werden könnte. Das wäre wieder ein Interessenkonflikt, das war ja unser Thema. Und ich glaube, diese Wahrnehmung, dass es hier Interessenkonflikte gibt durch die Rahmenbedingungen, die unter anderem in den DRGs, die ja gar nicht allein verteufelt werden können. Das Gesundheitssystem muss finanziert werden, wir brauchen eben intelligente Lösungen. Aber das ist sozusagen eine Wahrnehmung, dass es hier Defizite und Fehlanreize gibt, die angegangen werden müssen.